So ist wieder schön, bei euch zu sein und dass wir diesen Predigtaustausch so regelmäßig haben können. Bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich so eins von den Themen, die ich heute mit euch besprechen will, eingetippt bei Google, bei der Suchmaschine. Und dann habe ich so ein Bild gefunden. Könntest du das mal reinklicken? Das würde angeblich gut dazu passen. Was würdet ihr da erkennen, wenn ihr so dieses Bild seht? Gottesdienst, okay. Ja, ja, man kann viel, man sieht es nicht gleich, also ich habe eingegeben als Suchbegriff Außenseiter. Da würde man eigentlich nicht gleich drauf kommen, wenn man das sieht. Da haben wir also lauter Rote und einen einzigen Blauen da in dieser Mitte. Und das ist ein Thema heute, was ich mit euch ansprechen will, Außenseiter. Ja? Wer von uns ist schon gerne Außenseiter? Das hast du bestimmt schon mal erlebt, du warst in einer Gruppe und hast irgendwie gemerkt, ups, irgendwie passe ich nicht hier rein. Das kann sehr, sehr unangenehm sein. Ja, wenn es nur kurz ist, okay, ja, du, am nächsten Tag ist es halt wieder anders. Aber wenn es länger ist, ist das schon sehr problematisch, also dass man ganz außen steht. Und heute will ich über einen reden, der erlebt das in einer Gemeinde. Dazu ist ja eigentlich Gemeinde nicht da, dass irgendjemand Außenseiter ist, ist eigentlich nicht die Idee, dass jemand ganz außen steht, kann aber auch sogar in der Gemeinde passieren. Dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, irgendwie bin ich hier ganz am Rande. Und die Person, die Außenseiter ist, in dem Predigttext heute, die schreibt der Gemeinde einen Brief und sagt, hier stimmt was nicht, Leute. Das kann ja passieren, ja, dass jemand irgendwie enttäuscht ist über die Gemeinde und dann einen Brief schreibt. Aber was das ganz Erstaunliche ist bei unserem Predigttext heute, ist, dass das nicht irgendeine Person schreibt, die außerhalb der Gemeinde steht, wie du das vielleicht irgendwo mal erlebt hast, sondern der Brief an die Gemeinde geht vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus fühlt sich wie ein Außenseiter in der Gemeinde, fühlt sich draußen, fühlt sich so, die anderen sind alle rot und ich bin blau, also ist jetzt keine politische Position, sondern wo wir sehen, der Herr Jesus, der ist bei dieser Gemeinde draußen. So, ich rede von der Offenbarung, den Sendschreiben in der Offenbarung und heute geht es um die Gemeinde in Laodicea. Als ich das letzte Mal da war, könnt euch vielleicht jetzt nicht alle erinnern, da habe ich so eine Einführung gegeben in das Buch der Offenbarung und wir als Gemeinde, wir beschäftigen uns zurzeit ganz intensiv mit dem Buch der Offenbarung. Die Offenbarung ist an 7 Gemeinden geschrieben und eine Gemeinde davon ist die Gemeinde in Laodicea. Wir haben aber noch 6 andere Gemeinden. Und das letzte Mal hatte ich gesagt, die Offenbarung ist geschrieben, um Menschen, die auf Jesus hören, die ihm vertrauen, um die glücklich zu machen, ja, weil Gott ein großes Ziel hat und zu seinem Ziel kommt. Und jetzt haben wir da so eine Gemeinde, Laodicea, wo der Herr Jesus sagen muss, da bin ich draußen. Da stehe ich nicht mittendrin in der Gemeinde, sondern ich bin draußen. Ein bisschen zum Hintergrund, vielleicht mal die Karte, dass wir mal die 7 Gemeinden sehen können. Da haben wir also, das ist heute die Türkei, ja, das ist Ankara, Istanbul heute. Und alle diese Gemeinden, von denen in der Offenbarung geschrieben ist, die sind an dieses Gebiet Kleinasien in der heutigen Türkei geschrieben worden. Von dem Apostel Johannes, der ist in Verbannung auf der Insel Patmos und schreibt diesen Gemeinden. Und das ist nicht er schreibt aus seinen Gedanken heraus, sondern der Herr Jesus sagt ihm, was der Johannes jeder einzelnen Gemeinde schreiben soll. Und zuletzt ist eben diese Gemeinde in Laodicea dran, um die es heute geht. Aber jede dieser Gemeinden, die wird da besprochen und das wäre natürlich interessant, was würde der Herr Jesus sagen zur Gemeinde hier in Spital? Das ist ja die wichtige Frage. Wie sieht der Herr Jesus die Gemeinde in Spital? So, und das ist interessant, was dann zu den ganzen Gemeinden gesagt wird. Nur ganz kurz, also bei den Ephesern, das war eine ganz fleißige Gemeinde. Da war richtig viel los, richtig viel Programm. Die haben viel gearbeitet, die haben auch aufgepasst, dass da keine falsche Lehre in die Gemeinde hineinkommt. Aber was die vergessen haben, die Liebe. Und der Herr Jesus muss der Gemeinde in Ephesus sagen, ihr habt die Liebe vergessen. Schön, dass ihr viel macht, schön, dass ihr viele Veranstaltungen habt, schön, dass ihr euch so an Gottes Wort ausrichtet, dass ihr keine Irrlehre in die Gemeinde lasst, aber ihr habt die Liebe vergessen. Die nächste Gemeinde ist eine Gemeinde, die ist eigentlich arm dran. Die ist ungefähr das Gegenteil von der Gemeinde Laodicea. Die ist ganz arm dran. Und der Herr Jesus sagt dieser Gemeinde, du bist reich. Warum ist sie arm dran? Weil das eine Gemeinde ist, die total Verfolgung erlebt. Große Schwierigkeiten, Druck, politischen Druck. Da wird gar nicht aufgezählt, dass die ganz viel gemacht haben oder so, aber sie sind treu geblieben mitten in dieser Verfolgungssituation und der Herr Jesus sagt ihnen, ihr seid reich. Diese Gemeinde bekommt keinen Tadel. Die nächsten beiden Gemeinden, Pergamon und Thyatira, die haben damit zu tun, dass viel Irrlehre in die Gemeinden hineinkommt. Also die haben da Götzendienst, sind da herausgefordert, akzeptieren ganz viel. Und der Herr Jesus muss ihnen sagen, nein, ihr dürft das nicht dulden, ihr müsst euch ganz klar an Gottes Wort ausrichten und nicht alles da zulassen in der Gemeinde, was da drin ist. Die nächste Gemeinde, Sardes, das ist so wie die Gemeinde in Laodicea, das sind die beiden einzigen Gemeinden, die vom Herrn Jesus kein Lob bekommen. Sardes und Laodicea, die bekommen kein Lob. Die Gemeinde in Sardes, da heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Ja, wenn man Leute gefragt hätte in der Umgebung, ich suche eine lebendige Gemeinde, wo kann ich denn da hingehen, hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, geh da mal nach Sardes. Das ist eine tolle, lebendige Gemeinde. Aber der Herr Jesus sieht, da ist gar kein Leben drin, kein geistliches Leben, die Gemeinde ist geistlich tot. So, und dann geht es weiter zur Gemeinde nach Philadelphia. Und das ist wie die Gemeinde in Smyrna, eine Gemeinde, die nur gelobt wird. Eine Gemeinde mit einer, es wird ihr gesagt, sie hat eine kleine Kraft. War keine riesige Megachurch oder so etwas, ja, wo die Massen hingegangen sind, die reich war, die viel präsentieren konnten. Sie hatten eine kleine Kraft, aber sie sind dran geblieben am Herrn Jesus. Und sie haben sich auch zum Herrn Jesus bekannt. Und deshalb werden sie gelobt und eine Gemeinde ohne Tadel. Also, die werden immer mal wieder schuldig geworden sein. Die waren ja nicht sündlos in der Gemeinde. Aber trotzdem, die Ausrichtung war so, dass es gepasst hat, dass der Herr Jesus seine Freude dran hatte. Eine unscheinbare Gemeinde in menschlichen Augen, aber in den Augen vom Herrn Jesus sehr, sehr gut. Und heute gehen wir eben weiter in diese Gemeinde nach Laodicea. Und das können wir dann lesen in Kapitel 3, Offenbarung, Kapitel 3. Da steht der Predigtext dann auch Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der, Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken für diesen Text, den du uns auch mitgibst. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns ansprechen willst, dass du reden möchtest. Herr, dass du auch korrigieren möchtest, und wir bitten dich, dass du uns öffnest, dass wir das gut verstehen, was du weitergeben möchtest, Herr. Herr, gebrauche diese Worte deiner Schrift, dass sie in unser Herz gehen. Amen. Ja, der Herr Jesus steht draußen, eine Gemeinde, die nach seinem Namen benannt wird, und der Herr Jesus steht vor der Tür und klopft. Und scheinbar bis jetzt hat noch keiner aufgemacht. Bis jetzt hat noch keiner gehört. Will mal ein bisschen die Situation in Laodicea beschreiben, dass ihr das etwas einordnen könnt. Laodicea, das war eine richtig reiche Stadt. Also da haben auch andere Historiker von geschrieben, wie reich diese Stadt war und was da Besonderes war. Zum Beispiel im Jahr 60 nach Christus gab es ein Erdbeben. Türkei ist ja Erdbebengebiet, wir wissen das. Und damals gab es eben auch große und schlimme Erdbeben, da ist viel kaputt gegangen. Offenbarung ist wahrscheinlich so 90 nach Christus geschrieben worden, also so 30 Jahre später. Und diese Stadt war also auch sehr zerstört. Der Kaiser in Rom und die Regierung, die haben diesen Regionen Hilfe angeboten, dass sie gesagt haben, wir unterstützen das. Die in Laodicea haben gesagt, brauchen wir nicht, wir sind reich genug. Wir sind reich genug, wir haben genug. Und was die hatten, das war wirklich sehr viel. Wir merken das bei manchen, was dann auch im Text anklingt. Laodicea war berühmt. Einmal hatten die etliche Banken. Das war ja noch nicht so ausgebaut, wie das heute ist, aber die hatten da Banken, die hatten da auch Gold liegen und so weiter. Und wer Geschäfte tun musste, der war gut beraten, nach Laodicea zu gehen und vielleicht da Geld zu lagern oder so. Das lag an einer großen Handelsstraße, also Geld hatten die genug. Und dann waren die auch berühmt wegen der Kleidung. Ja, die hatten so schwarze Wolle, und das heißt, dass das bis Frankreich war das verbreitet, also im ganzen Römischen Reich, auch in Nordafrika, da hatten so diese Kleidung aus Laodicea, diese schwarze Wolle. Und dann waren die noch bekannt für ihre Medizin. Die hatten so eine medizinische Schule, und da wurde unter anderem Augensalbe hergestellt. Ja, und wenn du nach Laodicea gegangen bist und hattest irgendwie ein gesundheitliches Problem, da konntest du hoffen, da gibt es Experten, die helfen dir weiter. Ja? Also das war wirklich berühmt und auch für sein Reichtum. Aber eine Sache, die war wirklich ganz schlimm, die war wirklich scheußlich in diesem Ort in Laodicea, war auch bekannt dafür. In Laodicea hat man das vielleicht nicht so mitbekommen, weil die haben sich dran gewöhnt. Ja, man gewöhnt sich an vieles, aber es gab eine Sache, die war wirklich schlecht. Wisst ihr, was das sein könnte? Die Moral, ja, das sehen wir ja dann auch in dem Text, dass die Moral nicht so gut war. Aber was die Leute gesagt haben, das Problem war das Wasser. Das Problem war das Wasser. Die hatten keinen eigenen Zugang zu frischem und gutem Wasser, sondern die mussten eine lange Wasserleitung bauen, vielleicht so 10 Kilometer aus der Umgebung. Da mussten sie das Wasser herbringen, und das war abgestanden, das war schlecht. Und wenn du jetzt so Besucher da warst, und du wolltest da so als Geschäftsmann zu den Banken gehen, oder du wolltest dich neu einkleiden, oder du wolltest da dich medizinisch betreuen lassen. Wenn du da das Wasser genommen hast, ja, und du hast dann getrunken, das war nicht zu ertragen, das war fürchterlich, dieses Wasser. Und in diesem Text, in Offenbarung, haben wir etliche Bezüge auf diese Situation in Laodicea, wo wir einfach sehen, okay, da war das Problem. Und um den Hintergrund noch ein bisschen zu beschreiben, Laodicea wird ja auch in einem anderen Buch der Bibel erwähnt, im Neuen Testament, nämlich im Kolosserbrief. Ja? Warum? Kolossä, das war eine Nachbarstadt von Laodicea, so 10 Kilometer entfernt. Und dann gab es noch eine weitere Stadt, Hierapolis. Das war auch in der Umgebung. Vielleicht können wir mal die Karte von diesen Städten sehen. Genau. Also hier haben wir Laodicea und im Süden davon, da war Kolossä. Und Kolossä, da gab es richtig gute Quellen, richtig erfrischendes Wasser. Ich habe ja jetzt auch Wasser getrunken aus Kärnten. In Kärnten ist ja auch gutes Wasser. Ja, du gehst auf den Berg dann auf einmal irgendwo und bist völlig erschöpft und kommst zu frischem Wasser. Das ist richtig ermutigend, erfrischend und gestärkt. Kannst du da weiterziehen? Und so war es in Kolossä. Frisches Wasser, kalt, angenehm. Und Hierapolis war bekannt für die heißen Quellen. Also es war auch gesund, war auch bekannt dafür. Da konnte man gutes warmes Wasser trinken oder auch darin baden. Aber Laodicea in der Mitte, in diesem Tal, wassermäßig war das nicht so gut. Und im Kolosserbrief werden diese drei Gemeinden erwähnt. Also da gab es überall Gemeinden in diesem Tal. Die hat der Epaphras, der Gründer von Kolossä, wahrscheinlich mitgegründet. Wir lesen das im Kolosserbrief Kapitel 4, 12 bis 13. Es grüßt euch Epaphras, also Paulus schreibt diesen Brief und da ist der Epaphras mit dabei. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht und vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und um die in Hierapolis. Ja, und dann kommen die nächsten Grüße. Ja. Also, das war der Gemeindegründer und der hatte dieses Anliegen, dass die Gemeinden wirklich feststehen im Glauben, dass sie wirklich vorangehen mit Jesus. Ja, Laodicea, Hierapolis und Kolossä. Jetzt, 30 Jahre später, in Laodicea, merken wir auf einmal ganz schlechte geistliche Situation. Ganz schlechte geistliche Situation. Äußerlich reich, aber innerlich total arm. So, aufs Wasser kommt es natürlich immer mit an. Das ist entscheidend. Und hier schauen wir uns den Text genauer an in Offenbarung, in dem Predigtext in Offenbarung Kapitel 3. Da sehen wir als erstes, wie der Herr Jesus sich vorstellt, dass er da sagt, das sagt der Amen heißt. Interessanter Name, ne? Amen, sagen wir meistens nach dem Gebet. Und das heißt ja, was heißt das? So sei es, ja, oder so ist es. Ich bestätige das, ich stehe dahinter. Ja, das ist einfach eine Bestätigung, wir stehen dahinter. Und der Herr Jesus, der sagt öfter mal Amen, Amen. Ich sage euch, in vielen Übersetzungen steht das so drin, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja, also er macht etwas ganz fest, er gibt ein Versprechen. Und so auch hier diese Gemeinde in Laodicea, da sagt er, er ist der Amen, also der sein Versprechen wirklich einhält, auf den man sich wirklich verlassen kann. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Also nicht auf jeden Zeugen kann man sich so 100% verlassen, ja. Manchmal sieht man Krimis, ja, und die Zeugen sagen irgendwas und das stimmt dann gar nicht. Aber der Herr Jesus, der ist etwas, auf was man sich wirklich felsenfest verlassen kann. Und er ist der Ursprung, der Anfang der Schöpfung. Er ist selbst der Schöpfer, ja. Also er sagt dieser Gemeinde, hallo, was ich euch jetzt sage, das ist nicht irgendetwas, sondern das müsst ihr wirklich ernst nehmen. Und ich habe wirklich alles im Blick, auch die ganze Schöpfung. Und dann sagte der Gemeinde, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich denke, beides ist hier positiv, kalt oder heiß, weil es heißt ja dann gleich weiter, ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Ja? Also gutes warmes Wasser oder gutes kaltes Wasser, aber was sie jetzt haben, was sie jetzt bringen, das ist einfach nur zum Ausspucken. Der Herr Jesus drückt das doch sehr hart aus. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Sehr, sehr hart wird es gesagt. Also der Herr Jesus, der macht deutlich, ich stehe hier als Außenseiter vor der Tür. Das Wichtigste bei euch fehlt. bitte mach die Tür auf und hab Gemeinschaft mit mir. Mein Bibellehrer Ulrich Neuenhausen, der kommt jetzt am Wochenende nach Salzburg zu Vorträgen, der hat in einem Buch zur Offenbarung geschrieben, so wie die Stadt Laodicea keinen direkten Anschluss an die Quelle hatte, so fehlte ihnen der direkte Anschluss zu Jesus. Das war das Problem, der direkte Anschluss zu Jesus. Jesus will sie ausspeien und sagt, mit euch kann ich eigentlich nichts zu tun haben. Am Ende der Offenbarung wird wieder auf das Wasser Bezug genommen, also es kommt öfter in der Offenbarung vor, wird wieder auf das Wasser Bezug genommen und wir lesen dann in Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So soll ja eigentlich Gemeinde sein, ja, dass sie einlädt zum Herrn Jesus, dass sie sagt, komm. Und wir haben etwas zu bieten, nicht weil wir selbst so gut sind, sondern weil wir den Herrn Jesus haben. Und der gibt etwas, was wir dringend brauchen. Ja, wie Wasser in der Wüste, so brauchen wir geistlich den Herrn Jesus, das Wasser zum Leben. Und dieses Wasser war eben in Kolossä nicht mehr da. Jetzt kann man ja fragen, was ist denn da das Problem gewesen? Was ist denn jetzt hier das Problem? Wir haben einige Gemeinden, die haben mit Verfolgung zu tun. Kann man ja normalerweise verstehen, wenn die geistlich matt werden. Aber in der Offenbarung ist genau das nicht. Die Gemeinden, die mit Verfolgung zu tun haben, die sind nicht automatisch geistlich matt. Da kann man fragen, haben die denn Irrlehre bei sich in der Gemeinde, dass die irgendwie auf einen ganz falschen Kurs gekommen sind? Steht auch nicht da. Was ist das Problem, was sie als Gemeinde haben? Und das lesen wir in Vers 17. Sie sagen, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Das ist total stolz. Ja, die waren total von sich überzeugt und ich glaube, das ist am schwierigsten zu korrigieren. Ja, wenn jemand sagt, passt doch eh alles. Ja, was will man da noch sagen? Bei den anderen, wo Irrlehre ist, da kann man ja noch sagen, hier, ihr habt euch total verrannt. Bei denen, ich bin reich und ich habe alles und brauche nichts. Vor 30 Jahren haben sie die Hilfe aus Rom abgelehnt, die staatliche Hilfe. Haben gesagt, wir sind reich, brauchen nichts und so. Und das ist ja normalerweise gut, man muss ja nicht jede Hilfe, die einem angeboten wird, in Anspruch nehmen. Ja? Also, aber bei Gott ist das so. Letztes Mal hattet ihr die Predigt vom Rainer. Um was ging es da? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Das ist so das Gegenteil von dem, was wir hier bei der Gemeinde in Laodicea sehen. Der David sagt am Anfang, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja, warum wird ihm nichts mangeln? Weil der Herr sein Hirte ist. Und jetzt hier das totale Kontrastbild, die Gemeinde in Laodicea. Ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts. Da war kein Ausstrecken mehr nach dem Hirten da. Das hatten die gar nicht nötig. Der Martin Luther, als der am Sterben war, der hatte dann noch so einen Zettel geschrieben und da stand unter anderem drauf, wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, was wollte der damit ausdrücken? Der wollte damit sagen, wir sind so abhängig von Hilfe von Gott. Wir sind so arm, so bedürftig in der Weise, dass wir immer wieder Gottes Hilfe brauchen. Totales Kontrastprogramm zu dem, was die in Laodicea gesagt haben. Bei Laodicea also die Einstellung, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Ja, und das Umfeld ist ja eine reiche Stadt. Ich habe manchmal den Eindruck, auch Reichtum kann ja leider sehr viel den Blick verstellen, dass das auch bei Ihnen so war. Umfeld war reich, Sie waren als Gemeinde auch reich. Und auf einmal sagten Sie, ja, kann alles gut laufen. Programm können wir haben, auch ohne Jesus. Das werden Sie nicht so direkt gesagt haben, aber Jesus macht Sie aufmerksam drauf und sagt, er steht draußen. So, jetzt ist interessant, wenn wir den Hintergrund kennen, wie der Herr Jesus sie beschreibt, wie arm sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Ja? Vers 17, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Ja, das ist jetzt an eine Stadt geschrieben, die waren voller Geld und Gold, und denen wird gesagt, ja, kauft erstmal richtiges Gold. Das, was ihr habt, das ist nichts. Ja, das waren welche, die konnten sich gut anziehen. Und die waren auch berühmt überall. Hast du diese schwarze Wolle auch von Laodicea? In Frankreich hat man sich so unterhalten. Also damals Gallien, das wisst ihr von Asterix. Ja, also die haben sich da drüber unterhalten, über diese Stadt. Und Jesus muss ihnen sagen, sie sind nackt. Geistlich nackt. Wir haben das dann immer wieder, diese weißen Kleider, auch in der Offenbarung, ja, zum Beispiel Offenbarung 7, Vers 14, da lesen wir: Und ich sprach zu ihm, also Johannes fragt, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal, und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Ja, also da wird beschrieben von Menschen, die ihre Bedürftigkeit erkannt haben, dass sie Vergebung der Schuld brauchen. Und wie haben sie die Kleidung gewaschen? Nicht indem sie alles dann perfekt gemacht haben, sondern im Blut des Lammes, das Kreuz von Jesus. Ja, indem sie die Vergebung von Jesus erfahren haben und der hat ihnen weiße Kleider gegeben. Ja, das ist diese Einladung immer wieder, ja, dieses Einladen, dass Menschen das persönlich erleben, diese Vergebung von dem Herrn Jesus und dass sie erkennen, ich brauche den Herrn Jesus, ich brauche ihn, ich bin eben nicht reich genug in geistlicher Hinsicht. Ja, und dann wird diesen Leuten gesagt, die so viel Augensalben auf die ganze, in der ganzen Welt verteilen, oder zumindest den Leuten, die dorthin kommen, sich welche zu kaufen, denen wird gesagt, kauft euch doch mal richtige Augensalbe, dass ihr den Durchblick mal endlich bekommt, dass ihr mal merkt, um was es wirklich eigentlich geht. Geistliche Blindheit. Ja, und das war und ist oft ein Thema in der Bibel. Ihr habt ja jetzt ganz intensiv auch behandelt den zweiten Korintherbrief, den ihr durchgegangen seid, ja, und wo wir dann auch im zweiten Korinther 4, Vers 4 lesen, von den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Also es gibt nichts Besseres, Schöneres, als den Herrn Jesus zu haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu ihm zu kommen. Ja, das war ja auch in der Predigt das letzte Mal, wo der Rainer so gesagt hat, das ist so toll, eine Beziehung mit diesen Hirten zu haben. Ja. Und Menschen sehen nicht, wie toll und wie schön das ist. Ja? Das ist so toll, wenn man auf einem Berg stehen kann und man sieht überall das. Ja? Und das ist so, als ob Leute freiwillig sich etwas davor machen, um das nicht zu sehen. Die Herrlichkeit Christi. Und das Schlimme hier, Laodicea, ist, das ist eine Gemeinde, die hat sich nach Jesus benannt. Das heißt, vor 30 Jahren waren da wirklich mal gläubige Menschen dabei, die gesagt haben, uns ist das so wichtig, Jesus, ihn zu sehen, mit ihm verbunden zu sein. Und dann 30 Jahre später, auf einmal, Jesus muss sagen, er steht vor der Tür. Aber es gibt Hoffnung. Das ist ja das Schöne, ne? Der Herr Jesus, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also, du merkst, jemand ist in Not und du bietest Hilfe an und du bietest dreimal Hilfe an und der sagt nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie oft du dann nochmal nachhakst, ja, irgendwann ist Schluss. Der Herr Jesus, der steht vor der Tür. Und der geht da nicht einfach weg, sondern der sagt sogar, dass er die Gemeinde liebt oder drückt es indirekt aus, ne? In Vers 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich so tun nun eifrig Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Herr Jesus, der ist immer noch da, der hat die Gemeinde nicht aufgegeben. Ja, wir hätten vielleicht schon längst gesagt, ja gut, also ist diese Liebesmühe da jetzt die ganze Zeit da noch zu klopfen und zu fragen und so weiter. Der Herr Jesus gibt diese Gemeinde nicht auf. Ja, sogar die Gemeinde Sardes wird positiver beschrieben, weil da einige noch waren, die wirklich noch treu geblieben sind. Bei Laodicea wird niemand beschrieben, der noch treu ist. Und der Herr Jesus, trotzdem steht er da und klopft. Ich finde das so überwältigend. Ja, wir haben vorhin einige Lieder über diese Liebe Gottes gesungen, über diese Liebe von Jesus, diese Gemeinde, die ihn zum Außenseiter gemacht hat, die ihn verachtet hat, die eigentlich alles besser wissen müsste, die nur noch ihren Reichtum sieht und ihr Programm und so. Und der Herr Jesus steht außerhalb. Diese Gemeinde hat der Herr Jesus nicht aufgegeben. Ich wundere mich manchmal, wenn ich so das Neue Testament lese, wie Gott immer auch bei Gemeinden dran ist, wo es drunter und drüber geht. Gerade neulich haben wir 1. Korinther angeschaut. Und der Herr Jesus ist da immer noch dran und lädt ein und sagt, ich will doch Gemeinschaft haben mit euch. Macht die Türen auf. Habt Gemeinschaft mit mir. Der Herr Jesus zeigt ein und macht ein bewusst, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals glaubte, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Ja, wenn der Herr Jesus bei dieser Gemeinde immer noch sagt, wen ich liebe, den weise ich zurecht, ja, den erziehe ich, das ist einfach überwältigend. Und ich hatte das letzte Mal, als ich da war, gesprochen, die Offenbarung ist ein Buch, was glücklich macht. Ja, so selig ist, der das liest und die da hören die Worte der Weissagung. Diese Gemeinde hat der Herr Jesus noch nicht aufgegeben, zeigt immer noch seine Liebe. Das muss einen doch bewegen, aber es ist eine Einladung, ja? Es ist eine Einladung immer an jede Gemeinde. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt dann in Vers 22. Und jede Gemeinde bekommt eine Verheißung am Schluss, auch die Gemeinde in Laodicea, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Ja? Gottes Kinder sind Königskinder. Denen wird verheißen, ihr werdet mit auf dem Thron sitzen, obwohl die so lange ungehorsam gewesen sind. Wir wissen nicht, wie die Gemeinde dann reagiert hat, unmittelbar. Wir lesen später dann in der Kirchengeschichte noch von wichtigen Christen, die auch in Laodicea waren, aber wie sie unmittelbar reagiert hat, das wissen wir nicht. Es ist eine Einladung. Mich ermutigt dieser Text, weil er zeigt, der Herr Jesus bleibt dran. Der Herr Jesus gibt nicht auf. Der Herr Jesus lädt ein, auch wenn er so schlecht behandelt wird. Auf der anderen Seite ist der Text natürlich auch eine große Warnung, dass man blind werden kann, sogar als Gemeinde, für die Wirklichkeit vom Herrn Jesus, dass man nur das eigene sieht und gar nicht mehr bereit ist, sich korrigieren zu lassen, gerade wenn es um Stolz geht. Und wie der Herr Jesus beschrieben wird, ich bin Amen und ich bin, er ist der Schöpfer. Das ist ermutigend, dass der Herr Jesus sich so vorstellt, er ist immer noch da. Amen.